Ja, in der Jugend beschäftigen wir uns im Moment mit dem Thema Bibelauslegung. Und in den letzten Wochen haben wir uns dabei unter anderem auch Texte aus dem Leben von Herrn Jesus angeschaut. Und zwei Textabschnitte aus Markus 1 sind mir dabei besonders wichtig geworden. Und um die soll es heute gehen. Die Jugendlichen dürfen dabei natürlich besonders gut aufpassen. Zum einen ist ja Wiederholung gut, um sich die Sachen besser einzuprägen. Und zum anderen dürft ihr mir sagen nachher, ob ich was vergessen habe. Ich freue mich auch, dass die Sonntagsschulkinder heute mit dabei sind. Damit auch ihr gut zuhören könnt, versuche ich die Dinge so zu erklären, dass ich möglichst die schwierigen Begriffe vermeide und die Sache einfach erkläre. Die Geschichte, um die es heute geht, steht ja im Markus-Evangelium. Und der Jünger Markus, der die Geschichte aufgeschrieben hat, berichtet uns sehr viel über die Taten von Herrn Jesus. Am Beispiel davon, was der Herr Jesus getan hat und wie er gelebt hat, können wir uns viele praktische Dinge für unser Leben abschauen. Damit wir den Text besser verstehen, beschäftigen wir uns als erstes kurz damit, was vor der Geschichte passiert ist. Der Herr Jesus hatte gerade erst seinen öffentlichen Dienst begonnen. Die ersten vier Jünger hatten sich ihm bereits angeschlossen. Es waren vier Fischer. Und der Beruf des Fischers war damals nicht besonders geachtet. Ähnlich wie der Hirtenberuf, von dem wir am Heiligabend gehört haben. Auch die Fischer waren meistens arm und ungebildet. Aber das machte dem Herrn Jesus nichts aus. Er zog mit seinen neuen Fischerfreunden durch Galiläa und kam in die Stadt Kapernaum. Kapernaum, das war ja der Wohnort von Herrn Jesus. Die Menschen von Kapernaum werden in der Bibel aber auch als negatives Beispiel für ihren Unglauben genannt. Ich erwähne das, weil es uns später in der Geschichte noch beschäftigen wird. Gerade war Sabbat und der Herr predigte in der Synagoge. Die Predigt war vollmächtig. Vollmächtige Predigten waren die Menschen von den Schriftgelehrten nicht gewohnt. Und deswegen waren sie sehr erstaunt. Während des Gottesdienstes geschah außerdem etwas Spektakuläres. Der Jesus heilte einen Besessenen und trieb einen Dämon aus. Die Menschen waren begeistert und die Nachricht über diesen besonderen Mann verbreitete sich in der ganzen Gegend. An dieser Stelle steigen wir in den Bibeltext ein. Markus 1, 29 bis 39. Ich lese zuerst den Abschnitt bis Vers 31. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Menschlich gesehen lief es bei dem Herrn Jesus gerade super. Er schwamm auf einer richtigen Erfolgswelle. Seine Predigt und das Wunder hatten viel Aufmerksamkeit erregt. Er war nicht nur Stadtgespräch, auch in der ganzen Gegend sprach man nur noch über ihn. Er war das Gesprächsthema. Er war jetzt berühmt. Heute würde man vielleicht sagen, er war zu einem Influencer geworden. Das heißt, die Leute interessierten sich für das, was er sagte und für das, was er tat. Es dauerte gar nicht lange, bis die ersten Fans, die ersten Follower da waren. Die Menschen liefen ihm nach und die Türen der Reichen und Obersten standen ihm offen. Er hätte jetzt den Applaus und den Beifall der Menge genießen können. Aber was tat er? Er ging nicht zu den Reichen und Angesehenen, sondern zu denjenigen, die ihm nichts zu bieten hatten. Statt sich von seinen Fans bewundern und feiern zu lassen, ging er direkt nach der Predigt zu denjenigen, die arm, krank und schwach waren. Er besuchte seine Jünger und die kranke Schwiegermutter von Petrus in einer einfachen Fischerhütte. Der Jesus hat sich in seiner Zeit auf dieser Erde immer ganz besonders um diejenigen gekümmert, die arm und ausgestoßen waren. Dem Herrn Jesus lagen besonders die am Herzen, um die sich keiner kümmerte. Er war sich nicht zu fein, in eine schmutzige und stinkende Fischerhütte zu gehen. Er war sich auch nicht zu fein, sich mit ungebildeten Fischern zu unterhalten und sich ihre Sorgen anzuhören. Hier erkennen wir ganz deutlich, der Herr beurteilt die Menschen nicht nach ihrer Position und ihrem Ansehen. Es ist dem Herrn egal, was die Gesellschaft über die Menschen denkt, die vor ihm stehen. Für den Herrn war und ist jeder Mensch gleich viel wert und er kümmert sich um alle. Der Jesus kümmerte sich einerseits um die große Volksmenge, andererseits war ihm aber auch jede einzelne Person wichtig. Um die große Volksmenge kümmerte er sich, indem er predigte. Um die einzelnen Personen kümmerte er sich bei dem Hausbesuch der Jünger und bei der Heilung von Petrus' Schwiegermutter. Gerade in unserer Zeit wird das, was der Herr hier vorgelebt hat, besonders wichtig. In Krisenzeiten gibt es besonders viele Menschen, die einsam sind, die unsere Ermutigung und Stärkung brauchen, die aufgerichtet werden müssen, die ein offenes Ohr für ihre Sorgen brauchen oder die Fragen über den Sinn des Lebens haben. Wir müssen uns immer wieder fragen, wen legt der Herr mir aufs Herz, um den ich mich kümmern sollte? Lasst uns aktiv zu denjenigen gehen, die in Not sind oder bei denen wir vermuten, dass sie in Not sind und dass es ihnen nicht gut geht. Die, die in Not sind, die melden sich nicht unbedingt bei uns. Wir sind gefordert, Ausschau zu halten und nachzufragen. Die Schwiegermutter von Petrus hat sich nicht per WhatsApp gemeldet. Dazu war sie gar nicht in der Lage. Sie lag schwerkrank zu Hause und konnte nicht aufstehen. Aber der Herr hörte von ihr und ging zu ihr. Lasst uns die Augen offen halten und uns um die Nöte unserer Mitmenschen kümmern, besonders um diejenigen der Glaubensgeschwister. Wenn du wegen Corona nicht persönlich vorbeikommen kannst, dann ruf doch mal an. Schreib eine WhatsApp oder eine Postkarte. Ich denke, dass das schon eine große Hilfe sein kann. Es ist klar, dass du dich nicht um alle auf einmal kümmern kannst, aber wenn sich jeder von uns um ein, zwei Personen kümmert, dann erreichen wir schon, dass jeder aus der Gemeinde, der in Not ist oder der einsam hat, jemanden hat, der für ihn da ist. Die Jünger waren besorgt um die kranke Schwiegermutter von Petrus und sie erzählten Jesus von ihr. Die Jünger vertrauten dem Herrn. Sie wussten, dass sie mit ihren Sorgen zum Herrn kommen konnten. Sie wussten, dass sich der Herr für ihre Sorgen interessierte und ihnen zuhörte. Sie wussten, dass er sich um ihre Sorgen kümmern würde. Sie erkannten, dass er der große Heiler war, an den kein menschlicher Arzt heranreichte. Mit diesem Wissen wandten sie sich in ihrer Not an den Herrn. Sie taten genau das, was wir auch tun dürfen. Einfach unsere Sorgen dem Herrn Jesus bringen und sie bei ihm abgeben. Er ist die richtige Adresse für unsere Sorgen. Wir dürfen ihm vertrauen. Er hört uns zu. Er nimmt unsere Sorgen ernst und kann uns auch unsere Sorgen nehmen. Wir dürfen alle unsere Sorgen bei ihm abgeben und dann dort lassen. Die großen Sorgen, aber auch die kleinen Sorgen. Es gibt keine Sorge, die für ihn zu groß oder zu schwierig wäre. Und es gibt auch keine Sorge, die für ihn zu klein oder zu unwichtig wäre. Alle unsere Sorgen dürfen wir bei ihm abgeben. Der Jesus nahm sich die Zeit, um sich die Sorgen der Jünger anzuhören. Der Jesus nimmt sich auch heute die Zeit, um sich unsere Sorgen anzuhören. Im Gebet dürfen wir sie vor ihm bringen. Die Jünger baten den Herrn, dass er sich um das Fieber kümmern sollte. Und der Herr kümmerte sich um das Fieber. Auffällig ist, dass der Herr die Fieberkrankheit sofort komplett wegnahm. Wenn man vom Fieber gesund wird, erholt man sich normalerweise nur langsam. Es geht einem nicht sofort wieder gut, besonders wenn man eine schwere Fieberkrankheit hatte. Direkt nach der Krankheit ist man normalerweise noch schwach und kommt dann erst nach und nach zu Kräften. Simons Schwiegermutter aber war sofort komplett geheilt. Das Fieber war auf einen Schlag weg. Simons Schwiegermutter konnte sofort aufstehen und sie bedienen. Die Jünger baten den Herrn für das Fieber der Schwiegermutter. Genauso dürfen wir ihn bitten, dass er sich um das Corona-Fieber kümmert. Wenn es sein Wille ist, dann hat er die Macht, es so plötzlich wegzunehmen, wie es gekommen ist. Wenn das nicht sein Wille ist, kann er uns helfen, mit unserer Furcht und unseren Sorgen umzugehen. Noch etwas können wir an dem Dienst der Schwiegermutter von Petrus sehen. Wie kam es denn dazu, dass sie überhaupt dienen konnte? Was war die Voraussetzung? Sie konnte nur dienen, weil der Herr sie fähig gemacht hatte zum Dienst. Aus eigener Kraft wäre das nicht möglich gewesen. Aus eigener Kraft hätte sie nicht dienen können. Aus eigener Kraft hätte sie nicht mal aufstehen können. Hier wird eine wichtige Grundlage für unseren Dienst deutlich. Aus uns heraus, das heißt mit unserer Kraft, sind wir überhaupt nicht fähig, Dienste für den Herrn zu tun. Ohne die Hilfe des Herrn sind wir so wie diese schwerkranke Frau, schwach und unfähig, irgendetwas zu tun. Hätte die kranke Schwiegermutter versucht, ohne die Hilfe des Herrn auf ihren Dienst auszuführen, wäre sie kläglich gescheitert. Stellen wir uns das mal vor, wie sie in ihrem schwachen Zustand versucht hätte, aufzustehen und zu arbeiten. Das hätte nicht funktioniert. Wenn sie es versucht hätte, hätte jeder gesagt, lass es sein. Das ist auch total unvernünftig. Sie war von der Hilfe des Herrn abhängig. Vollständig. Behalten wir dieses Bild im Hinterkopf und wenden wir es auf uns an. Genauso unvernünftig ist es, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft dem Herrn zu dienen. Es funktioniert nicht und wir werden scheitern. Garantiert. Der Herr ist derjenige, der die Kraft zum Dienst schenkt und der uns dazu fähig macht, überhaupt zu dienen. Ohne ihn sind wir schwach. Ohne ihn können wir gar nichts. Nur in seiner Abhängigkeit können wir segensreich dienen. Nur in seiner Kraft und mit seiner Hilfe schaffen wir es, Gott wohlgefällig zu sein. Die Schwiegermutter richtete sich auf, weil der Herr ihr dabei half. Sie konnte sich nicht aus eigener Kraft aufrichten. Sie konnte nur dienen, weil sie es zuließ, dass der Herr ihre Hand hielt und sie aufrichtete. Wir schwache Menschen, wir dürfen uns von der starken Hand des Herrn aufrichten lassen. Dieses ermutigende Bild dürfen wir uns immer wieder vor Augen stellen. Nur an der Hand des Herrn, das heißt in völliger Abhängigkeit von ihm, können wir unseren Dienst tun. Bevor wir im Text weitergehen, möchte ich eine kurze Zusammenfassung machen. Wir sehen hier den Herrn als Vorbild. Er kümmert sich um alle. Er unterscheidet nicht, ob jemand arm oder reich, angesehen oder verachtet ist. Der Herr kümmert sich sogar gerade besonders um diejenigen, die ihm nichts zurückgeben können. Wir sehen außerdem, was wir für Vorrechte haben. Wir dürfen ihm alle unsere Sorgen im Gebet sagen, die kleinen und die großen. Bei ihm dürfen wir schwach sein. Wir dürfen uns von ihm aufrichten lassen, wenn wir am Boden liegen und wenn es uns schlecht geht. Er schenkt uns neue Kraft. Wir dürfen ihm vollständig vertrauen. Auch wenn wir uns stark fühlen, muss unser Dienst in der völligen Abhängigkeit vom Herrn geschehen. Dienst aus eigener Kraft gelingt nicht. Wir müssen an der Hand des Herrn bleiben. Gehen wir weiter im Text, Markus 1, 32 bis 39. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb viele Dämonen aus. Es war Abend geworden. Nachdem der Herr den ganzen Tag aktiv war, hätte er sich jetzt eigentlich etwas Ruhe gönnen können. Aber er gönnte sich keine Ruhe. Menschen wurden zu ihm gebracht und er half ihnen. Jesus nahm sich natürlich Zeit für jeden Einzelnen. Der Herr Jesus dachte nie an sich selbst. Immer stand das Wohl der anderen im Mittelpunkt, niemals sein eigenes. Alle durften zu ihm kommen. Der Herr schickte keinen weg. Bis spät in die Nacht befreite der Herr die Menschen von ihrem Leid und vom Bösen, das sie gefangen hielt. Schauen wir uns mal die Menschen an, die zum Herrn kamen. Ich möchte dabei zwischen drei verschiedenen Personengruppen unterscheiden. Die erste Personengruppe setzt sich zusammen aus Leidenden und Besessenen. Diese Personengruppe steht für das Problem, das die Menschen haben, die den Herrn Jesus nicht kennen. Ohne den Herrn Jesus stehen die Menschen unter der Macht der Sünde, so wie die Besessenen. Sie sind in ihrer Sünde gefangen und kommen nicht los. Ohne den Herrn leiden die Menschen, vielleicht nicht nach außen sichtbar, aber auf jeden Fall innerlich. Sie leiden an Unsicherheit. Sie haben keinen inneren Frieden. Sie leiden unter quälenden Fragen. Wohin mit meiner Schuld? Was kommt nach dem Tod? Und welchen Sinn hat mein Leben überhaupt? Das sind die Nöte und Fragen, unter denen die Menschen leiden. Der Jesus bietet Lösungen für diese Probleme. Er hat das Problem der Sünde besiegt. Jeder darf zu ihm kommen. Jeder darf bei ihm seine Sünde bekennen und Vergebung und Befreiung seiner Schuld erfahren. Wer Vergebung seiner Sünden bekommen hat, darf sich sicher sein, dass er nach seinem Tod ewiges Leben hat und für immer bei Gott sein darf. Der Herr Jesus möchte die innere Zerrissenheit durch inneren Frieden ersetzen. Er möchte unserem Leben einen Sinn und ein Ziel geben. Die Personengruppe, die mir als nächstes auffällt, ist recht unscheinbar. Diese Personengruppe wird in Vers 32 beschrieben mit dem Wort sie. Man kann sie leicht übersehen. Sie sind oft nicht so auffällig, weil sie eher im Hintergrund arbeiten. Diese Personengruppe bestand aus den Menschen, die dafür sorgten, dass die Leidenden und Besessenen zum Herrn gebracht wurden. Die leidenden und besessenen Menschen, die kamen nicht von selbst zum Herrn Jesus. Sie wurden durch ihre Freunde eingeladen und zum Herrn Jesus gebracht. Auf diese Menschen möchte ich jetzt unseren Blick lenken. Was waren das für Menschen? Was zeichnete diese Menschen aus? Es waren Menschen, die wussten, dass sie selbst ihren kranken und besessenen Freunden nicht helfen konnten. Sie konnten ihre Freunde weder von ihrem Leid noch von ihrer Schuld befreien. Es waren Menschen, die davon überzeugt waren, dass der Herr Jesus ihnen helfen konnte. Vielleicht waren sie verzweifelt, weil ihre Freunde schon so lange unter ihrem Zustand litten. Es waren Menschen, die Mitleid mit ihren Freunden hatten. Menschen, die ihre Freunde lieb hatten, die das Beste für ihre Freunde wollten. Sie wussten, der Herr Jesus ist das Beste für meine Freunde. Er ist die Lösung für meine Probleme, für ihre Probleme. Deshalb scheuen echte Freunde keine Mühe, um diejenigen, die sie lieben, zum Herrn Jesus zu bringen. Aus Liebe setzen sie alles in Bewegung, damit ihre Freunde die Chance bekommen, den Herrn Jesus kennenzulernen. damit ihre Freunde von ihrem Zustand des Leids und von der Macht des Bösen befreit werden. Solche Mühe auf sich zu nehmen, ist ein Merkmal echter Freundschaft. Wie ist es bei dir? Bist du ein echter Freund? Liebst du deine Freunde so sehr, dass du alles dafür tun würdest, damit sie zum Herrn Jesus kommen? Bist du bereit, Mühe auf dich zu nehmen, damit sie das Beste für ihr Leben bekommen? Bist du bereit, ihnen den Weg zum Herrn Jesus zu zeigen und sie darauf zu begleiten, damit sie Befreiung von ihrer Schuld und ihrer Sünde bekommen? Damit sie Heilung von ihrer inneren Not erfahren? Du musst kein Evangelist sein, damit deine Freunde zum Glauben kommen. Vielleicht bist du sehr schüchtern und traust dich noch nicht, das Evangelium zu erklären. Aber es gibt eine Sache, die jeder machen kann. Seine Freunde einladen. Seine Freunde einladen, dahin zu kommen, wo der Herr Jesus zu finden ist. In die Gemeinde oder zu anderen christlichen Veranstaltungen. Als ich Jugendlicher war, so 13, 14, 15, war ich sehr schüchtern und habe meistens gar nichts gesagt. Ich hatte einen Schulfreund, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Ich habe ihm nichts von meinem Jesus erzählt, aber ich habe ihn eingeladen, mitzukommen in die Jugendstunde. Und er kam mit. Er hat dort durch andere von meinem Jesus gehört und sich bekehrt. Er hat den Herrn Jesus gefunden, ohne dass ich irgendetwas Besonderes gemacht hätte. Das Einzige, was ich gemacht habe, war, ihn einzuladen und für ihn zu beten. Ich habe ihn dahin eingeladen, wo der Herr Jesus ist. Den Rest hat der Herr gemacht. So wie in der Geschichte. Wir dürfen genau das machen, was diese zweite Personengruppe im Bibeltext getan hat. Wir dürfen uns um diejenigen bemühen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Wir wissen, dass unsere ungläubigen Freunde den Herrn brauchen und wir dürfen sie einladen, zu ihm zu kommen. Eine gute Möglichkeit ist auch die Weitergabe von christlicher Literatur. Der Kalender Leben ist mehr oder Gottes Wort, die Bibel oder andere Literatur können wir an unsere Freunde verschenken und für sie beten. Gerade in der aktuellen Zeit fragen sich die Menschen, was ihr Leben denn überhaupt noch lebenswert macht. Wir haben die Antwort auf diese Frage gefunden. Wir haben die Botschaft, Leben ist mehr. Und diese Botschaft ist so aktuell und so ansprechend wie noch nie zuvor. Diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Verschenken wir Kalender, Bibeln oder andere christliche Literatur und machen wir so Menschen um uns herum aufmerksam auf den Herrn Jesus. Beginne einfach mit deinem Nachbarn, auch wenn du ihn vielleicht gar nicht so gut kennst, nicht so viel mit ihm zu tun hast. Mein Nachbar, dem ich letztes Jahr einen Kalender geschenkt hatte, sagte mir, meine Frau liest jeden Morgen mit den Kindern den Kalender. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich bin gespannt, was der Herr daraus machen wird. Trau dich und lass dich überraschen, was passiert. Bisher hat noch keiner von meinen Nachbarn Nein gesagt. Und selbst wenn sie Nein sagen sollten, dann haben wir es wenigstens versucht. Wir haben bisher sehr viel Positives gehört, aber es gibt auch Negatives. Wir kommen jetzt zu der dritten Personengruppe. Diese Personengruppe wird uns in Vers 33 beschrieben. Die ganze Stadt. Die ganze Stadt war an der Tür versammelt, um dieses Schauspiel mitzuerleben. Es geht bei der dritten Personengruppe um die Schaulustigen. Die Fans von meinem Jesus waren da. Die Follower. Damals konnten sie ihn nicht abonnieren und ihm online folgen. Wenn sie etwas von ihm mitbekommen wollten, dann mussten sie vor Ort sein. Also versammelte sich die ganze Fangemeinde an der Tür der Fischerhütte, um zuzuschauen, wie der Herr Jesus Kranke heilte und Dämonen austrieb. Was waren das für Menschen? Es waren diejenigen, die Unterhaltung wollten. Sie wollten etwas erleben. Sie wollten Wunder sehen. Es waren diejenigen, die Jesus toll fanden. Sie bewunderten ihn. Sie waren dabei und sie freuten sich über all das Gute, was er tat, aber sie glaubten nicht an ihn. Es waren die sogenannten Namenschristen. In Vers 37 tauchen sie wieder auf. Alle suchen dich, rufen die Jünger dort ganz aufgeregt und erwarten, dass der Herr mitkommen würde. Die Menge wartete. Sie wollten neue Wunder sehen. Sie wollten Unterhaltung für ihr eintöniges Leben. Sie wollten ein gutes Gefühl, aber sie waren nicht an Buße und Sündenvergebung interessiert. Sie hatten alle Wunder gesehen. Sie hatten die gute Botschaft gehört. Sie wussten alles, aber sie waren nicht bereit, Buße zu tun. Sie hatten ihre Herzen verhärtet. Sie lehnten das Angebot der Gnade ab. Sie wollten nicht. Über diese Menschen spricht der Herr Jesus in Matthäus 11, 23. Ein hartes Gericht wartete auf sie, weil sie nicht geglaubt haben und weil sie keine Buße getan haben. Ich lese mal, was der Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 23 über diese Menschen sagt. Er spricht hier über die Bewohner von Kapernaum. Genauer gesagt, über die Namenschristen von Kapernaum. Er sagt, und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Die Stadt Kapernaum hatte das Vorrecht, die Heimatstadt von Herrn Jesus zu sein. Der Herr tat dort viele mächtige Wunder. Er bewies damit, dass er der Messias war. Alle konnten es sehen, aber viele Menschen glaubten trotzdem nicht an ihn. Das Gericht, das der Herr Jesus angekündigt hatte, ist zum Teil schon eingetroffen. Die Stadt Kapernaum wurde vollständig zerstört. Sie wurde so sehr zerstört, dass man heute nicht mehr mit Sicherheit sagen kann, welche der Ruinen nordwestlich von Galiläa überhaupt zu dieser Stadt gehören. Das war aber nur ein Teil des Gerichtes. Es wird noch ein viel schlimmeres Gericht über die Menschen dieser Stadt kommen. Alle, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, alle, die nicht Buße getan haben, werden ewig von Gott getrennt sein und keine Chance mehr haben, umzukehren. Dieses Gericht wird alle Namenschristen treffen, nicht nur die in Kapernaum, auch die in Solms. Es wird alle Menschen treffen, die sich selbst als Christ bezeichnen, aber in Gottes Augen kein Christ sind. Dieses Gericht wird die Menschen treffen, die denken, dass sie einfach nur in die Gemeinde kommen müssen oder Mitglied einer Kirche sein müssen, um errettet zu werden. Das reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, ein Kind gläubiger Eltern zu sein. Es reicht nicht aus, den Herrn Jesus gut zu finden. Es reicht nicht aus, Fan von Herrn Jesus zu sein. Dadurch wirst du in Gottes Augen kein Christ. Das, was dich zu einem Christ macht, sind das ehrliche Bekennen deiner Schuld und die Bitte um Vergebung. Das ist der Unterschied zwischen einem Namenschrist und einem echten Christ. Das ist der Unterschied zwischen einem Jesus-Fan und einem echten Jesus-Nachfolger. Das ist das, worauf es ankommt. Der Jesus hat kein Interesse an Fans. Der Jesus will echte Nachfolger. Das sehen wir an der Antwort, die der Herr den Jüngern in Vers 38 gibt. Als die Jünger vom Interesse der Fans berichten, gibt der Jesus eine deutliche Antwort. Er sagt, lasst uns woanders hingehen, damit ich dort predige. Die Menschen in Kapernaum wollten ihn sehen, aber der Jesus ging nicht hin. Er hatte kein Interesse mitzukommen. Warum? Er wusste, nochmal hinzugehen wäre Zeitverschwendung. Dies würde ihn nur von seinem wichtigen Auftrag ablenken. Die Menschen in Kapernaum hatten ihre Chance bekommen und sie hatten sie abgelehnt. Jetzt war ihre Chance vorbei. Der Jesus zog weiter. Jetzt waren die anderen Städte dran. Der Jesus war nicht gekommen, um den Menschen eine Show zu bieten und sie zu unterhalten. Der Jesus war auch nicht gekommen, um Anerkennung und Beifall von den Menschen zu bekommen. Er wollte keine Ehre für sich selbst. Sein Ziel war es, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Das, was die Menschen in Kapernaum wollten, entsprach nicht dem Auftrag, den Gott ihr gegeben hatte. Deshalb ging er nicht hin. Er folgte nicht dem Willen der Menge, sondern Gottes Auftrag. Gottes Auftrag an ihn war, zu predigen, und zwar jetzt in anderen Städten. Das macht er deutlich und er folgt seinem Auftrag sofort und konsequent. Wann hatte der Herr den Auftrag bekommen und wie? Schauen wir zurück in Vers 35. Wahrscheinlich früh am Morgen, als er sich Zeit fürs Gebet nahm. Der Herr stand früh morgens auf, um zu beten und sich auf Gott auszurichten. Das machte er, obwohl er bis spät in der Nacht aktiv war. Wir lesen, dass es noch dunkel war, als er aufstand. Das bedeutete, er hatte eine richtig kurze Nacht. Der Herr nahm sich Zeit fürs Gebet. Dafür war er bereit, Opfer zu bringen und sogar auf Schlaf zu verzichten. So hoch war der Stellenwert des Gebetes für den Herrn Jesus. Wir sehen hier, auch der Herr Jesus war in seinem Dienst vollständig abhängig von Gott. Deshalb betete er täglich um Gottes Führung und um Kraft für seinen Dienst. Dort während des Gebetes hatte er wahrscheinlich den Auftrag von Gott bekommen, Kapernaum zu verlassen und woanders zu predigen. Der Jesus hatte viele Möglichkeiten zum Dienst und musste sorgfältig auswählen, wofür er seine Zeit investierte. Genau deswegen investierte er viel Zeit fürs Gebet. Er fragte nach Gottes Willen, um seine Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Durch das Gebet bekam er von Gott die Weisheit, seine Prioritäten richtig zu setzen. Dies schützte ihn davor, Zeit zu verschwenden. Er wusste, Gebet ist keine verschwendete Zeit, auch wenn das die Jünger vielleicht dachten. Gebet ist sinnvoll investierte Zeit. Dafür lohnt es sich sogar, früh aufzustehen. Gebet ist auch die Grundlage für unseren Dienst und für unsere Nachfolge. Ohne Gebet ist unser Dienst kraftlos und unsere Nachfolge schwach. Ohne Gebet werden wir Gottes Willen nicht erkennen. Wie wichtig das Gebet ist, haben wir auch in der Bibelstunde gesehen in den letzten Wochen bei Daniel. Daniel plante sich dreimal täglich Zeit fürs Gebet ein, trotz seiner vielen Aufgaben. Von Martin Luther erfahren wir Ähnliches. Von ihm stammt das Zitat: Ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Die Zeit, die du im Gebet verbringst, ist keine verlorene Zeit. Sie wird dir wieder geschenkt. Probier es aus. Du wirst beim Gebet auf das ausgerichtet, was wirklich wichtig ist. Das spart dir Zeit und lässt dich effektiv arbeiten. Martin Luther, Daniel, der Herr Jesus und alle bedeutenden Personen der Bibel waren Beter. Die Grundlage für ihren Dienst waren intensive Zeiten des Gebets. Dafür waren sie bereit, Opfer zu bringen und andere Dinge zurückzustellen. Erinnern wir uns an letzte Woche. Daniel war sogar bereit, für seine Gebetszeit sein Leben zu riskieren. Viele verfolgte Christen weltweit riskieren auch heute noch ihr Leben, wenn sie beten, öffentlich. Machen wir uns neu bewusst, welches Vorrecht wir haben, dass wir in unserem Land die Freiheit haben, uns zum Gebet treffen zu dürfen. Welche Schande, wenn wir dieses Vorrecht nicht nutzen. Der Dienst des Herrn war abhängig vom Gebet. Wie viel mehr ist unser Dienst abhängig vom Gebet? Kommen wir zur Zusammenfassung des zweiten Teils. Wir haben gesehen, dass alle zum Herrn Jesus kommen dürfen. Das Angebot der Gnade und Befreiung von Schuld gilt für alle. Wir haben aber auch gesehen, dass es einen zu spät gibt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem sich der Herr abwendet. Wer die Chance nicht nutzt, wer keine Buße tut, wer Namenschrist bleibt, kommt ins Gericht. Leider trifft das auf die meisten Menschen zu. Sei nicht wie die meisten Menschen. Verpasse du deine Chance nicht. Du weißt nicht, ob du noch eine bekommst. Der Jesus möchte dich heute von einem Fan zu einem echten Nachfolger machen. Für die, die schon zum Herrn Jesus gehören, gilt, im Gegensatz zu ihm wissen wir nicht, wer sich bekehren wird. Deshalb laden wir alle ein, zu ihm zu kommen. Immer wieder. Die Motivation dafür ist unsere Liebe zu den Verlorenen. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Freunde, Bekannte und Verwandte auf dieses Angebot der Gnade aufmerksam zu machen. Wir sind aufgerufen, dahin einzuladen, wo der Herr Jesus ist. Das sollten wir tun, solange wir noch Gelegenheit haben. Das Ziel von Herrn Jesus war, Gottes Auftrag zu erfüllen und ihn zu ehren. Um dieses Ziel zu erreichen, war es ihm wichtig, seine kurze Zeit auf dieser Erde bestmöglich einzusetzen. Um seinen Dienst bestmöglich zu tun, war Gebet notwendig. Um zu unterscheiden, welcher Dienst dran war, war auch Gebet notwendig. Also investierte der Herr viel Zeit fürs Gebet. Das sollten wir auch tun. Falls du noch keinen Vorsatz fürs neue Jahr gefasst hast, nimm dir doch mal ganz bewusst vor, dir mehr Zeit fürs Gebet zu nehmen. Mach es vielleicht so wie Daniel und plane dir täglich Gebetszeiten an. Es lohnt sich.